Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Früher vielleicht. Könnt ihr euch noch erinnern, früher vor Corona, da haben wir uns in die Regionalbahn, Busse oder U-Bahn gequetscht. Wir waren es irgendwie gewohnt, eingeklemmt zwischen Rucksäcken und Taschen, den Weg zur Arbeit, zur Uni oder zu Freunden durchzuziehen. Und jetzt meiden wir die Öffis und steigen um aufs Fahrrad oder aufs Auto, weil ja da die Wahrscheinlichkeit, dass uns Covid-19 erwischt, einfach ein bisschen geringer ist. Wie Corona unsere Mobilität verändert, das dröseln wir heute auf. Wir klären, wo eigentlich die E-Scooter abgeblieben sind und gucken mal in die Zukunft, was die aktuelle Situation generell für Sharing-Angebote, den Auto- und Flugverkehr bedeuten könnte. Außerdem schauen wir auf die Forderung von Changing Cities, einem Verein, der sich für ansteckungsfreie Mobilität einsetzt. Da geht's ums Fahrradfahren. Carlotta, die kommt aus einem Bundesland, das besonders stark von Corona betroffen ist. Ich wollte als erstes von ihr wissen, wo sie gerade aktuell wohnt und wie sie vor Corona am liebsten unterwegs war.
Also mittlerweile wohne ich in Köln. Ich bin vor 2 Wochen bei meinen Eltern ausgezogen aus Bergisch Gladbach. Und ich bewege mich immer mit den Öffentlichen und mit Fahrrad. Ich studiere halt auch in der Uni in Köln und habe ein NRW-Ticket. Ja, das sind so meine Fortbewegungsmittel.
Und wie hat sich das jetzt verändert?
Ja, es ist so, dass meine Mutter, die ist Lehrerin und die kann momentan natürlich auch nicht arbeiten. Und deren Auto kann ich jetzt momentan benutzen. Und ja, ich vermeide halt wirklich weitgehend die öffentlichen Verkehrsmittel und nutze sehr häufig das Auto, was mir gar nicht so lieb ist, weil ich doch sehr umweltbewusst lebe, möchte ich meinen.
Aber macht das nicht auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, weil nicht so viel los ist, so leere Autobahnen in NRW?
Ja, na klar, das hat schon was. Es macht Spaß, dann über die leeren Autobahnen zu fahren.
Aber dein Herz blutet auch.
Schon.
Es gibt ja auch so ein paar Sachen, die sind jetzt durchs Auto überhaupt möglich. Also Kino oder Konzerte. Hast du sowas schon mal gemacht? Autokino, Autokonzert?
Ja, tatsächlich. Mein Freund wohnt in Bochum und den besuche ich halt jetzt auch immer mit dem Auto. Und da haben wir dann vor 2 Wochen das Autokino besucht, auch in Bochum.
War es das erste Mal oder hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, das erste Mal. Und das war eine total coole Erfahrung. Ja, weil man hat dann tatsächlich andere Menschen auch wieder gesehen. Aber man saß so in seinem Auto und hat den Film gemeinsam geguckt und trotzdem irgendwie alleine. Und das ist eine unheimlich schöne Stimmung irgendwie.
Also du bist ja jetzt so unfreiwillig zur Dauerautofahrerin geworden. Viele nutzen ja auch das Fahrrad. Ist es auch eine Variante für dich?
Ja, auf jeden Fall. Wie ich ja schon gesagt habe, ich bin vor 2 Wochen nach Köln gezogen von meinen Eltern und wollte jetzt am letzten Wochenende mein Fahrrad nachholen. Das war noch in Bergisch Gladbach. Und eigentlich hatte ich vorgehabt, das dann mit der Bahn dann nach Köln zu fahren, mit dem Rad. Und dann habe ich halt spontan entschieden, nee, komm, dann setze ich mich einfach aufs Fahrrad und fahre das nach Köln. Und
Wie lange bist du da gefahren?
1,5 Stunden doch, tatsächlich.
Das ist ambitioniert.
Ja.
Und kannst du dir vorstellen, wieder auf die Öffis umzusteigen? Also was muss da passieren, dass du das machst?
Ja, schon auf jeden Fall, weil das Auto auf Dauer nicht die Option für mich ist. Ich musste jetzt neulich auch mit der Bahn zur Uni fahren, weil ich große sperrige Pappen abholen musste. Mhm. Und was ich mir da einfach wünschen würde, wäre tatsächlich, dass die Menschen noch mehr darauf achten, den Abstand zu wahren. Das war auch noch in der Zeit, wo noch nicht die Maskenpflicht war. Und da war ich echt erstaunt und eigentlich auch erschrocken, wie wenige die Masken auf hatten und dass einige wirklich überhaupt nicht diesen Abstand wahren. Und das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist natürlich verständlich. Hast du jetzt in letzter Zeit mal irgendwas in den Öffis gesehen?
Ja, also tatsächlich da in dieser Situation, als ich zur Uni musste, da hat sich halt einer einfach direkt neben einen anderen Passanten gesetzt und der ist halt sofort aufgesprungen und weggegangen und der saß da halt so, genau, und wusste gar nicht, was los war und das hat mich schon sehr irritiert.
Hast du denn das Gefühl, dass so in deinem Freundeskreis sich was bewegt und Menschen vielleicht anders nach Corona von A nach B kommen? Wie sieht es da bei dir aus?
Nee, weil momentan einfach alle zu Hause bleiben tatsächlich.
Und das ist ja auch artig. Carlotta, danke, dass du mit mir gequatscht hast.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Seit Montag, da haben wir in Deutschland ja die Maskenpflicht, auch in den Öffis. Wenn wir aber gerade mal so Busse und Bahnen angucken, da fällt doch auf, Die Fahrgäste, die können wir eigentlich an einer Hand abzählen, da ist kaum was los. Unsere Mobilität hat sich während Corona geändert. Darüber habe ich mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Niklas Potthoff gequatscht, als er im Homeoffice war. Niklas, eigentlich ist doch gerade die Devise, alles wird weniger benutzt.
Ja, also ganz klar. Es wird ja zum Beispiel kaum noch geflogen, auch kaum noch Bahn gefahren. Der Fernverkehr, der Bahn und der Flugverkehr, die sind beide so um rund 90% eingebrochen. Aber da es halt auch in den Städten viel weniger Bewegung gibt, sind eigentlich alle Verkehrsmittel im Minus. Also das hat mir Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung erklärt.
Auch der Radverkehr ist etwa um die Hälfte zurückgegangen. Und der Autoverkehr ist aber auch, und zwar immerhin um ein Drittel zurückgegangen. Aber um das gleich einzutrüben, der fährt gerade dieser Tage seit der langsamen Öffnung deutlich wieder hoch. Und hier sieht man auch schon, wer der eigentliche Gewinner im Moment zu werden droht in der Corona-Zeit. Das ist dann doch das Auto.
Ja, ist ja auch irgendwie logisch. Viele Menschen meiden andere Menschen, weil sie sich nicht anstecken wollen. Und das heißt, viele vertrauen, wenn sie eins haben, aufs Auto.
Also Andreas Knie, der sagt ja jetzt, das Auto droht, der Gewinner zu werden. Vor Corona ging es ja auch viel um die Verkehrswende, weg vom Auto, mehr zu anderen Verkehrsmitteln wie eben Bus, Bahn oder auch Fahrrad. Macht Corona das quasi jetzt alles wieder kaputt?
Ja, zumindest kurzfristig. Andreas Knie vermutet jetzt nicht, dass es langfristig so bleibt, auch weil die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich schon vorher einen schweren Stand in Deutschland hatten. Also 2018 zum Beispiel lag die Nutzung in Deutschland insgesamt bei 8,3% von allen genutzten Transportmöglichkeiten. Aber durch Corona fehlt den Verkehrsbetrieben natürlich vor allem viel Geld. Und deshalb haben die Verkehrsminister der Länder auch finanzielle Hilfen vom Bund gefordert, um den ÖPNV nach Corona eben im gleichen Ausmaß erhalten zu können.
Wir haben ja jetzt viel übers Auto gesprochen. Beim Radfahren ist jetzt die Möglichkeit, sich bei anderen anzustecken, auch relativ gering. Ist das nicht eine Chance fürs Fahrrad?
Ja, klar. Also da gibt es auch einige Initiativen und Vorschläge. Also zum Beispiel die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die hat vorgeschlagen, das Tempo für Autos in der Innenstadt auf 30 zu reduzieren, damit Radfahrer auch auf Pkw-Spuren ausweichen können. Und wenn das sich bewährt, dann wird auch schon gesagt, soll das nach der Pandemie eventuell auch so bleiben. Aber für viele Leute ist das Fahrrad natürlich keine Option. Also wer eben nicht in der Stadt lebt, der braucht oft einfach ein anderes Transportmittel.
Ja, oder will sich auch nicht trennen oder meckert dann rum.
Ja.
Ein Trend waren ja die letzten Jahre so Sharing-Angebote. Es gab es ja bei Fahrrädern, dann dieser Riesenhype um E-Scooter letztes Jahr, auch Carsharing. Wie geht's denen gerade?
Nicht gut. Also alle Leihangebote haben es generell super schwer, egal ob E-Scooter, Carsharing oder Leihfahrräder. Das Problem ist da, das hat sich vorher schon nicht so richtig rentiert bislang und die sind alle auch unternehmerisch geführt und kriegen deshalb zum Beispiel keine staatlichen Hilfen. Mhm. Und schon vorher hatten die es finanziell nicht leicht und Corona hat da ja nicht geholfen, sagt Andreas Knie.
Das heißt, sie waren immer volatil, also waren immer schon fragile Geschäftsmodelle. Und die sind jetzt alle mehr oder weniger wirklich zusammengebrochen. Das muss man so deutlich sagen. Und wir wissen jetzt nicht, was davon wieder aufsteht.
Ja, da wird es am Ende wahrscheinlich weniger Anbieter geben.
Wie sieht es denn beim Fliegen aus? Wie könnte es danach Corona aussehen?
Ja, also es ist ja auch so ein bisschen so ein Treppenwitz, dass gerade der Berliner Flughafen, der BER, ausgerechnet dieses Jahr öffnen will, wo kaum was fliegt.
Klassiker.
Ja, Andreas Knie glaubt, dass vor allem Inlandflüge deutlich reduziert werden. Aber er sieht es nicht so, dass sich das alles für immer ändert. Weder beim Fliegen noch bei anderen Verkehrsmitteln.
Aber wir werden sicherlich unser Reiseverhalten überdenken. Und wir gehen davon aus, dass, wie gesagt, mindestens bei den Berufsfahrten und Ausbildungsfahrten ein Teil der Mengen reduziert werden kann.
Weil jetzt, wo viele das Homeoffice ausprobieren können, kann es ja zum Beispiel sein, dass viele in Zukunft öfters mal zumindest so 1-2 Tage der Woche von zu Hause aus arbeitet. Und das entlastet ja dann den Verkehr insgesamt.
Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall weniger Züge, Flüge, Busse und Bahnen. Unsere Mobilität, die ist ja gerade einfach stark eingeschränkt. Wie das da gerade aussieht und was das für die Zukunft heißen könnte, hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Niklas Potthoff erklärt. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Im letzten Sommer, da wurde ja ein Verkehrsmittel total gehypt, die E-Scooter. Bird, Tier, Lime und wie sie alle heißen. plötzlich ist gefühlt jeder mit so einem Teil gefahren. Da gab es dann heftige Debatten, wie klimafreundlich sind die, wie sicher sind die, wie geht das weiter. Und nicht mal ein Jahr später sieht man während Corona, es sind kaum noch E-Scooter da. Sharing-Angebote, die haben es gerade nicht leicht, auch nicht die E-Scooter. Aber was heißt das für den Startup-Hype? Darüber habe ich mit Alexander Demling gesprochen. Er ist Redakteur beim Handelsblatt und Experte in Sachen Tech-Unternehmen und Startups. Alexander, wo sind denn jetzt die ganzen E-Scooter hin, die vor ein paar Monaten noch überall rumstanden?
Ja, also größtenteils stehen die wahrscheinlich irgendwo in Garagen und sind ungenutzt, weil die Firmen wissen, dass das im Moment kaum jemand E-Scooter fahren will. Ich glaube, Lime hat gerade in Berlin und Köln wieder ein paar E-Scooter aufgestellt. Und die versuchen das auch an Krankenhauspersonal quasi kostenlos, denen das zu ermöglichen, um so ein bisschen Goodwill zu sammeln. Aber die meisten von denen werden gerade überhaupt nicht gefahren.
Und liegt es jetzt nur an Corona oder hatten die E-Scooter-Anbieter vorher schon Probleme?
Das ist das große Problem. Die hatten im Grunde schon vorher Probleme. Das sind ja Unternehmen, die ganz, ganz viel Risikokapital bekommen haben von Investoren und dann viel davon verbrannt haben, weil der Betrieb von diesen riesigen Flotten in Großstädten war natürlich noch überhaupt nicht profitabel. Also alleine die zu kaufen, die aufzustellen, die jeden Abend einzusammeln, wieder zu laden, das ist sehr, sehr teuer. Und das, was die an Nutzungsbeiträgen eingesammelt haben, das hat noch lange nicht ausgereicht. Und in der ganzen Branche hat man eh schon drüber geredet, wie lange kann das eigentlich noch so gehen? Und das war kurz vor Corona, dass die schon angefangen haben zu sparen. Und dann diese Krise hat die natürlich total auf dem falschen Fuß erwischt.
Mhm. Du bist ja Korrespondent im Silicon Valley. Also du kennst dich mit Startups sehr gut aus. Wie ist denn das da? Also wie ist das mit den E-Scootern in den Staaten?
Also es hat alles ein bisschen früher begonnen als in Deutschland. Bird hat ja in Santa Monica hier in Kalifornien 2017 die zum ersten Mal aufgestellt. Und dadurch ist das, es hat ein bisschen früher begonnen, aber es war eigentlich genau die gleiche Debatte, die wir dann kurz später auch in Deutschland hatten. Also plötzlich waren diese E-Scooter da, viele Leute fanden sie toll, haben sie gerne gefahren. Die Städte haben sich anfangs aufgeregt, weil quasi diese ganzen Fahrzeuge plötzlich da standen und irgendwie auf Bürgersteigen umgekippt sind oder Unfälle
damit gab. Türmchen gebaut wurde,
Türmchen gebaut wurden, ja, genau, also die Unternehmen haben das auch nicht so wahnsinnig klug gemacht. Die haben halt, sind halt einfach aufgetaucht und haben, es gibt diese Geschichte, dass der Bird-Gründer quasi dem Bürgermeister von Santa Monica, nachdem sie die Scooter aufgestellt haben, auf LinkedIn eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, übrigens, so stellen wir uns das vor. Und der war natürlich ein bisschen sauer, weil er gerne vorher gewusst hätte, was in seiner Stadt passiert. Mhm. Und das hat sich dann aber mit der Zeit schon geregelt. Also es gab dann Regeln von den Städten für die Scooter. Und es war eigentlich auf dem Weg, dass das zu einem weiteren Verkehrsmittel würde, bis jetzt zu dieser Krise.
Und wie wichtig ist der europäische Markt?
Der ist schon relativ wichtig für die, weil die müssen ja vergleichsweise viel Geld für die Fahrt von so einem E-Scooter verlangen. Und ob du jetzt einen E-Scooter irgendwie in San Francisco aufstellst und in Berlin aufstellst oder in Neu-Delhi aufstellst, das kostet ja alles ungefähr das Gleiche. Aber natürlich, was man von den Leuten verlangen kann dafür, ist in Berlin, San Francisco deutlich höher als in Neu-Delhi. Deswegen, die sind dann sehr schnell auch nach Europa expandiert, beziehungsweise es gab auch europäische Gründungen. Eine zum Beispiel, Cirque, ist dann ja auch von Bird übernommen worden. Und dass das jetzt in Europa auch nicht mehr geht, ist ein ähnlich großes Problem, wie dass es in den USA zurzeit quasi stillsteht, das Geschäft.
Wir haben ja letztes Jahr auch viel über so Juicer gelernt. Also Menschen, die E-Scooter nachts aufladen, sind jetzt eigentlich alle ihren Job los?
Im Moment würde ich davon ausgehen. Also es ist ja sogar so, dass die Unternehmen ihre Festangestellten jetzt massenhaft entlassen. Also ich glaube, in Europa sind oder in Deutschland sind die vor allem in Kurzarbeit. In den USA werden die Leute einfach überhaupt sehr schnell entlassen. Da hat Bird hat schon 400 seiner Festangestellten entlassen. Lime wird jetzt wahrscheinlich nochmal 100 entlassen. Und die Juicer sind ja keine Festangestellten. Die machen das, wenn sie gebraucht werden. Im Moment werden sie nicht gebraucht. Und insofern, ohne da jetzt mit jemandem konkret gesprochen zu haben, nehme ich an, dass die gerade einfach gar keine Arbeit haben von heute auf morgen.
Und wie soll es jetzt weitergehen? Also es ist davor schon schwierig gewesen. Jetzt mit Corona haben E-Scooter eigentlich gar keine Chance. Was glaubst du, wie wird sich das entwickeln?
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die E-Scooter komplett wieder verschwinden, dass alle diese Unternehmen über kurz oder lang dass denen das Geld ausgeht. Ich würde eher davon ausgehen, dass es eine ganz starke Marktbereinigung gibt und irgendwie eins dieser Unternehmen bestehen bleibt, der am längsten durchhält, wenn dann Corona tatsächlich mal vorbei ist und die Leute sich auch wieder trauen, sich auf so einen Scooter zu stellen, nicht irgendwie Angst haben, sich da dann irgendwie ein Coronavirus zu holen, dann würde ich prognostizieren, noch ein Unternehmen geben, das diesen ganzen Markt aufrollt. Und dann müssen die halt rausfinden, wie man das wirtschaftlich betreiben kann.
Und dann mal gucken, wer das Gewinnerunternehmen sein wird. Alexander Demling habt ihr gehört mit Einblicken in die E-Scooter-Branche.
Deutschlandfunk Nova.
Schon vor Corona gab es die Diskussion, wem gehört die Stadt? Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger, die haben sich bekriegt. Und jetzt, wo eine weltweite Pandemie ausgebrochen ist, da merken wir noch mehr, es ist verdammt eng in der Stadt. Und das mit dem Sicherheitsabstand, das lässt sich gar nicht mal so leicht einhalten, egal ob auf dem engen Bürgersteig oder auf dem Radweg. Gleichzeitig werden aber die Straßen immer leerer. Dank Homeoffice ist der Berufsverkehr zurückgegangen. Und Berlin hat auf mehr Fahrradfahrende und weniger Autos schon reagiert und einige Straßen in Pop-up-Radwege verwandelt. Guter Schritt, aber erst ein Anfang, sagen viele, die sich schon lange wünschen, dass die Mobilität in unseren Städten neu überdacht wird. Dazu gehört auch der Verein Changing Cities, der fordert, lasst uns die Corona-Krise nutzen und die Stadt komplett neu konzipieren. Welche Ideen den Verein beschäftigen, hat mir Raunhild Sörensen von Changing Cities erzählt. Raunhild, Corona hat ja die Mobilität von uns allen krass verändert. Was ermöglicht die Krise vielleicht jetzt?
Das, was wir vor allem merken, alle Menschen, die in großen Städten leben, ist, wie leise es sein kann. Wie es ist nach wenigen Wochen, dass die Luft plötzlich besser wird. Und wir erleben alle quasi die Stadt neu. Man kann plötzlich die Vögel hören vor der Tür. Man muss nur das Fenster aufmachen. Und ich habe mich gewundert, ich höre die Tauben ständig hier rumflattern. Mhm. Das habe ich vorher nie gehört. Alles in allem bedeutet, dass wir auch unsere Mobilität natürlich verändert haben, alle. Ich laufe selber privat viel mehr, als ich vorher gemacht habe. Ich bin sowieso immer viel Fahrrad gefahren, das mache ich auch jetzt. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, in der Stadt zu sein, weil es eben leerer ist. Man hat nicht so das Gefühl, es ist alles aggressiv überall, man muss sich beeilen. Das Tempo ist etwas weniger schnell und das gibt ein ganz neues Gefühl von einer Stadt.
Wo seht ihr die Chancen?
Ja, die Chancen sind natürlich, dass wir bedingt durch die Abstandsregeln uns auch neu bewegen. Also wir brauchen plötzlich tatsächlich Platz.
Ihr habt ja eine Petition gestartet, faire Straßen. Wie sollen so faire Straßen aussehen?
Faire Straßen sind Straßen, wo Platz für Menschen sind. Das heißt, wo wir uns pandemiesicher bewegen können. Und das ist vor allem gilt den Fuß- und Radverkehr, weil mehr und mehr Menschen genau diese beiden Verkehrsalternativen jetzt nutzen.
Seht ihr denn aktuell schon was, wo ihr sagt, da hat diese oder jene Stadt sich besonders innovativ verhalten und Ideen in Sachen Mobilität schon umgesetzt oder Konzepte vorgestellt?
Also international passiert unglaublich viel. Milano hat da was vorgelegt. Brüssel, Bogota haben sehr viele Radwege provisorisch angelegt. In New York werden Straßen zum Teil gesperrt für Fußgänger und Fußgängerinnen. Auch in Berlin haben wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer Pop-up-Bike-Lanes bekommen.
Also im Sinne von, da wurde jetzt einfach relativ spontan ein neuer Radweg.
Genau, da wird eine Autospur in einen Radweg umgewandelt und so Baustellenbarken werden provisorisch hingestellt, eine gelbe Linie auf dem Boden gezogen und vielleicht noch ein Piktogramm mit dem Fahrrad, damit alle auch sehen können, was damit gemeint ist. Mhm.
Es wird ja die Autokaufprämie diskutiert, um die Automobilindustrie zu retten. Ihr fordert stattdessen eine Mobilitätsprämie. Wie sieht die genau für euch aus?
Ja, das bedeutet, dass wir der Meinung sind, dass alle Menschen auch von einer Mobilitätsprämie profitieren sollen und nicht nur die Autofahrer, die sich ein neues Auto kaufen wollen. Wir wünschen uns, dass die Menschen auch Unterstützung kriegen, wenn sie eine E-Bike kaufen wollen, Bahncard 100, ein Lastenrad oder für die öffentlichen Nahverkehr ein Jahresticket. Dass wir auf diese Art und Weise nicht nur in den Großstädten tatsächlich eine Minderheit unterstützen in ihren Auto- oder Mobilitätsverhalten, sondern alle Menschen damit unterstützen.
Wenn man jetzt mehr Platz schafft für Radfahrende und FußgängerInnen, dann werden ja die Autofahrenden verdrängt. Sorgt es denn nicht für ein Verkehrschaos, wenn es dann nach Corona wieder mehr Autos gibt?
Das ist ja eine Frage der Priorisierung. Wir sind halt der Meinung, dass wir für eine lebenswerte Stadt nachhaltig nicht so viele Autos haben können. Alle Veränderung bedeutet immer sagen wir mal, Chaos in Anführungsstriche. Das ist neu, da müssen wir uns drauf einstellen. Aber die Frage ist ja jetzt nicht, weil wir uns einstellen müssen, wollen wir keine Änderungen haben. Wir müssen ja langfristig gucken und sagen, welche Art von Stadt wünschen wir uns.
Es wird ja nun mal aber viel Auto gefahren. Also wie wollt ihr die autofahrenden Menschen da draußen überzeugen oder auch empfänglicher machen?
Langfristig geht es natürlich nur, wenn wir auch ein sehr effektives ÖPNV haben, wenn wir Sharing-Modelle entwickeln, dass auch wirklich Alternative zum Auto entstehen. Aber wir wissen, 96% der Zeit steht ein Auto einfach nur rum. Und dass das keine effiziente Mobilität ist und dazu auch noch eine sehr umweltschädliche, das sind Sachen, die müssen wir einfach ändern.
Sagt Raunhild Sörensen von Changing Cities. Auto, Stadt, Bahn. Wie Corona unsere Mobilität verändert, das war unser Thema heute. Umfragen und Studien, die bestätigen auch, dass sich da was tut. Forschende an der Humboldt-Uni zu Berlin haben herausgefunden, dass wir in Deutschland jetzt, also Ende April, im Vergleich zum Vorjahr 22% weniger mobil sind. Auch wie wir uns bewegen, verändert sich, haben Umfragen vom ADAC gezeigt. So gehen ein Viertel von uns häufiger zu Fuß. Das ist bei mir auch gerade so. Dann immer Powerspaziergang. Und am Ende betteln wir uns dann im Freundeskreis oder auch mit der Familie, wer dann so die meisten Schritte gemacht hat. Naja, neue Corona-Hobbys halt. An dieser Stelle ist jetzt Schluss für heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.